Ja, guten Morgen. Ihr habt den Text gehört. Ihr findet ihn auch wieder an euren Stühlen, zumindest so immer jeder zweite Stuhl, weil wir keine Präsentation haben. Wir sind es gewohnt, üblicherweise zu Hause unsere Ruhe zu haben, dass die eigene Privatsphäre geachtet wird. Und wenn wir Besuche wünschen, dann verabreden wir das üblicherweise miteinander. Insbesondere abends ist es eher unüblich, dass jetzt jemand einfach vor der Tür steht. Im Text ist es die Situation ganz anders, im Haus von Petrus und Andreas. Denn die Ereignisse zuvor, die wir letztens auch hatten in der Synagoge und die Heilung der Schwiegermutter von Petrus, hatten scheinbar derartig rasant die Runde gemacht, dass sich die Leute aus der ganzen Stadt vor der Tür versammelten. Da kriege ich schon Beklemmung, wenn ich das höre, so von meinem Naturell her. Es ist so, weil der Sabbat bis zum Sonnenuntergang ja geht, brachten die Menschen ihre Kranken und Besessenen erst nach Sonnenuntergang, wie es in Vers 32 heißt. Und falls ihr euch erinnert, er hatte ja die Schwiegermutter von Petrus gesund gemacht. Sie hatte den Jüngern gedient, sie versorgt. Und jetzt geht es sozusagen andersrum. Jetzt kommt die Spätschicht, wo sie den Menschen in Kapernaum dienen. Es war bekannt geworden, dass Jesus beides kann, sich um körperliche und um okkulte Probleme kümmern. Also kamen die Leute. Dieser Ausdruck, die ganze Stadt, ist in Vers 33, ist einfach so ein übertreibender Ausdruck für eine große Menge an Leuten, die sich dort versammelt hat vor dem Haus. Es heißt nicht 100% der Einwohner vom Säugling bis zur ältesten Person, aber es muss eine große Menge an Leuten gewesen sein, die sich dort versammelt hat. Und wisst ihr, was man hier sehen kann, was normalerweise so der größte Antreiber für uns Menschen ist? Es sind unsere existenziellen Bedürftigkeiten. Es ist dieser tiefe Wunsch, dieses tiefe Bedürfnis nach Gesundheit, Versorgung, Sicherheit und Liebe. Wir kennen es selber, wo keine Not, wo kein dringender Bedarf, wo kein Leidensdruck da ist, da setze ich mich auch nicht in Bewegung. Wenn ich aber meinen Bedarf nach Hilfe, nach Veränderung sehe, bin ich bereit, mich aufzumachen und Hilfe zu suchen, teilweise egal wohin. Und so ist es auch hier. Die Menschen sind getrieben und gebracht von ihren existenziellen Bedürftigkeiten. Ich hatte eine Zeit lang im Sozialamt gearbeitet und konnte da zum Beispiel beobachten, wie Menschen regelrecht aus der Haut fahren können, wenn eine gewisse Form der Grundversorgung bedroht ist. Also bedroht ist, nicht mehr sichergestellt zu sein. Und wie sie zu Verhaltensweisen neigten, die sie sonst nicht an den Tag gelegt hätten. Also existenzielle Nöte können Verhaltensweisen oder auch Kräfte freisetzen, die man sonst nicht hätte. Wenn man beispielsweise auch an Ertrinkende denkt, die, soweit ich weiß, andere, also selbst schwerere oder sportlichere Personen als man selbst, in der Notsituation mit hinunterziehen, mit hinunterreißen könnten, weil die Not so groß ist. Es ist zunächst mal festzustellen, dass Jesus die Menschen nicht dafür verurteilte, mit ihren ganzen Nöten, körperlich, seelisch und so weiter, zu ihm zu kommen. Ja, dass sie ihn regelrecht umzingelten. Er heilte viele Menschen, heißt es in Vers 34. Und das darfst du auch für dich festhalten. Du darfst mit deinen ganzen Bedürfnissen zu Jesus kommen. In Philipper 4, Vers 6 heißt es zum Beispiel explizit: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es ist interessant, schon im Abschnitt vorher hatten die Jünger, die ja wirklich nur eine kurze Zeit mit ihm unterwegs waren, schon realisiert: Schwiegermutter ist krank, das sagen wir Jesus, der wird sich da irgendwie drum kümmern, das ist eine gute Idee. Also da war schon ganz schnell dieses Bewusstsein, es gibt eine Not, es gibt ein Problem, Jesus ist die richtige Adresse dafür. Markus ist übrigens schon damals als Kind auch seiner Zeit nicht minder bemittelt, sondern durchaus in der Lage zu differenzieren, dass es Krankheiten verschiedener Art gibt, wie es hier heißt. und dass Krankheit nicht gleich Besessenheit bedeutet. Also er ist durchaus in der Lage, da zu differenzieren. Und jetzt kommt wieder diese interessante Geschichte mit der Verschwiegenheit. Jesus vertrieb die Dämonen und ließ sie nicht zu Wort kommen, weil sie wussten, wer er war. Was steckt da dahinter? Es sind eigentlich zwei Gründe. Erstens, Jesus wollte nicht, dass seine Identität als Gottessohn in dem Sinne verkündet wird, die Leute aber nicht das richtige Verständnis dafür haben, was das heißt. Sie würden sich nämlich einen politischen und militärischen Führer darunter vorstellen und keinen Leidenden. Dem wollte Jesus etwas entgegensetzen. Und zweitens, den Namen eines Gegners oder Feindes zu nennen bzw. zu enthüllen, war damals ein Ausdruck davon, Macht über ihn zu erhalten, um ihn zu besiegen. Es war ein Zeichen von Unterordnung oder Unterwürfigkeit, den Namen im Kampf preiszugeben. Wenn die Dämonen also zum Ausdruck bringen, wir wissen, wer du bist, es war also kein neutraler oder positiver Ausdruck im Sinne von, wir kennen dich, ne? wir wissen, wie du heißt, sondern das war so ein letzter Versuch, doch noch siegreich aus dieser Auseinandersetzung mit Jesus hervorzugehen. Man hat das so ein bisschen mit drin, falls ihr das mal nachlesen wollt, in dieser Begebenheit mit Jakob, wo er mit dem Engel des Herrn kämpft, wo auch diese Formulierung drin ist, sag mir, wie du heißt, wo das Thema ist, den Namen des Gegners zu erfahren und zu benennen. Es ist interessant, der Name ist bis heute etwas, wo wir Menschen an einer empfindlichen Stelle getroffen werden, wenn über diesen hergezogen wird. Keiner mag das, wenn der eigene Name verspottet wird. Das trifft einen ganz persönlich. Und das sieht man hier auch so ein Stück weit. Den Namen zu benennen ist etwas Wertvolles, etwas Persönliches. Und nach dieser anstrengenden Spätschicht und den Dienst an den Leuten sehen wir jetzt bei Jesus etwas Wichtiges. Er hat immer beides im Blick, das äußere Werk und das innere Werk. Also Gott handelt durch ihn nach außen und an ihm nach innen. Also er ist weder Aktionist, der sich nur aufreibt und die Gesellschaft sozial reformieren möchte, noch lebt er nur in spiritueller Zurückgezogenheit. Und Jesus sucht das Gespräch mit dem Vater in der Stille, als es noch völlig dunkel ist. Das ist erstaunlich, nach so einem Tag. Er zieht sich zurück und betet. Also die Abhängigkeit vom Vater steht über allen sozialen Verpflichtungen, ja sogar über diesem Bedürfnis nach Schlaf, was sicherlich da gewesen ist. An vielen Stellen können wir sehen, dass seine ganze Kraft zum Dienst aus dieser Beziehung zum Vater kommt. Ich denke, die meisten von uns sind nicht gefährdet, uns zu viel Zeit für die Stille mit Gott zu nehmen und darüber lebensuntüchtig zu werden, also das Normale, was wir auch zu tun haben, zu vernachlässigen, sondern eher uns in den Alltagsaktivitäten zu verlieren und darüber den Bedarf unserer Seele nach dem lebendigen Gott aus dem Blick zu verlieren. So möchte ich dir Mut machen, verlier dich doch mal in ihm und nicht in dir, in deinen Gedanken, Ablenkungen oder Aufgaben. An meinem Monitor hängt für mich so als Erinnerung dieser Spruch: Kämpfe nicht mit dem Gebet, sondern im Gebet. Ich wünsche mir sehr, dass das so Realität wird in meinem und in unser aller Leben. Für den Indianermissionar David Brainerd war so eine einsame Gebetszeit der Moment seiner Bekehrung am 12.07.1739. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, er war gerade 21 Jahre alt, versuchte er an einem einsamen Ort zu beten. Er schreibt: Als ich durch einen dunklen, dicht bewachsenen Hain lief, schien sich eine unaussprechliche Herrlichkeit vor mir aufzutun und meine Seele fing an zu verstehen. Es war ein neues inneres Verständnis und eine neue Sichtweise, die ich von Gott bekam. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich so etwas schon einmal erlebt hatte. Also stand ich voller Staunen und Bewunderung ganz still da. Nicht, dass ich jetzt ein besonderes Verständnis von irgendeiner Person der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiligen Geist bekommen hätte, doch ich erkannte plötzlich die göttliche Herrlichkeit und Pracht. Und meine Seele empfand eine unaussprechliche Freude, solch ein Gott zu sehen, solch ein herrliches, göttliches Wesen. Und ich war zutiefst erfreut und zufrieden, dass er für immer und ewig der Gott über allem war. Meine Seele war so sehr von der Vorzüglichkeit, der Liebe und Größe und der ganzen Vollkommenheit Gottes fasziniert und so sehr darüber erfreut, dass ich sowohl meine eigene Errettung als auch mich selbst völlig vergaß. So ließ der Herr in mir den innigen Wunsch entstehen, ihn zu preisen und ihn auf den Thron zu setzen und zuerst nach seinem Königreich zu trachten. Das heißt vornehmlich und letztlich nach seiner Ehre und Herrlichkeit als König und Herrscher des Universums zu trachten. Das ist die Grundlage der Religion, die Jesus Christus gelehrt hat. Ich fühlte mich in eine neue Welt versetzt. Ich wunderte mich, dass nicht die ganze Welt nach dieser Erlösung durch die Gerechtigkeit Christi trachtete. Also solche Dinge können einem ja aufgehen, neu bewusst werden in so einer Zeit der Stille des Gebets. Wie ihr gesehen habt, hält diese Stille im Gebet aber leider nicht lange an, denn Simon eilt Jesus mit mehreren Begleitern nach und sucht ihn. Das ist das erste Mal, dass wir Simon in seiner Führungsrolle sehen, aber nicht das letzte Mal, dass er den Auftrag von Jesus und seine Aufgabe in dieser Mission falsch versteht. Er sollte Jesus nachfolgen und nicht nachjagen, um ihn zu kontrollieren. Simon macht sich ja hier gewissermaßen zum verlängerten Arm und zum Sprachrohr der Menge. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, er sagt in Vers 37 nicht, wir suchen dich, sondern alle suchen dich. Anders gesagt, die Leute suchen dich und erwarten deine Hilfe und ich teile dir das jetzt im Auftrag von allen mit. Wie reagiert Jesus darauf? Ich sagte vorhin schon, dass Jesus die Leute nicht dafür verurteilt hat, mit ihren Nöten und Problemen zu Jesus zu kommen. Aber dennoch setzt er jetzt eine andere Priorität. Ich hatte euch ja erzählt von diesen drei Schwerpunkten bei Markus: Identität, Berufung und Anspruch. Und jetzt definiert Jesus ganz ausdrücklich einen wichtigen Teil seiner Berufung. Lasst uns anderswohin gehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also er macht deutlich, ich habe in erster Linie eine Botschaft zu verkünden, einen Verkündigungsauftrag. Alle anderen Taten, Wunder und so weiter dienten als Begleiterscheinung und sollten diese Botschaft unterstreichen. In Jesaja 49 fand ich ganz interessant, heißt es über ihn: Schon im Mutterleib berief mich Gott, von Mutterschoß an hat er meinen Namen genannt. Und was kommt dann als erstes Merkmal? Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert und versteckte mich im Schatten seiner Hand. Das ist so ein Bild dafür, dass ich an seinen Worten und in der Verkündigung seiner Worte Wahrheit von Unwahrheit und Gutes vom Bösen scheidet. Und so sagt er, ich bin gekommen zu predigen. Die Botschaft aus dem Mund von Jesus ist seine eigentliche Waffe, sein eigentliches Werkzeug, mit dem er kaputte Seelen zur Veränderung ruft und repariert. Bis heute ist es ganz wichtig, dieses Prinzip zu verinnerlichen. Der Mensch meint ja alles, was er für seine Identität, sein Glück, seine Zufriedenheit und den Sinn im Leben braucht, in sich zu finden, in seinem Inneren. Das ist ja diese typische Disney-Theologie, folge deinem Herzen. Denn darin, in deinem Herzen, ist alles enthalten, was du für deinen Lebensweg und für deine Identität brauchst. Wir waren letztens bei Karl May in Bad Segeberg, da war das genau die Message gewesen. Winnetou hatte einen Konflikt gehabt zwischen dem, was in seinem Stamm üblich gewesen wäre, und dem, wie er es im Herzen empfunden hat. Und ratet mal, was da natürlich das Richtige dann der richtige Weg gewesen ist. Das Wahre und Richtige war das, wie es er in seinem Herzen empfunden hat. Das andere wäre sozial üblich gewesen, aber das war das Richtige. Jesus hat eine ganz andere Sicht der Dinge. Er sagt nicht, folge deinem Herzen, sondern folge mir. Er weiß, dass Menschen von außen die Botschaft des Evangeliums hören müssen, um innerlich darauf zu reagieren und ja, dann im Herzen auch verändert zu werden. Und so ist er missionarisch absolut strategisch unterwegs, indem er deutlich macht, Kapernaum ist jetzt erstmal durch, dort treibt die Menschen ihre Not an, nicht der Bedarf nach einem Retter, jetzt ziehen wir durch Galiläa. Er predigt und treibt Dämonen aus. Und es ist erstaunlich, Markus fasst das, was wahrscheinlich Wochen oder Monate gedauert hat, diese umfangreiche Predigtreise, zunächst mal in einem Satz, Vers 39, zusammen. Das ist typisch Markus. Und auf dieser Reise gibt es jetzt eine interessante Begebenheit, und zwar mit einem Aussätzigen. Es gab damals 72 Hautkrankheiten, die unter dieses große Label Aussatz fielen. Also Hauterkrankung mit einem potenziellen Ansteckungsrisiko. Und wir müssen uns wirklich vor Augen halten, was das bedeutete. In 3. Mose 13 und 14 haben wir die gesetzlichen Bestimmungen der Tora dafür, wie Aussatz durch einen Priester festgestellt werden sollte, was bei einem positiven Befund passierte und was im Falle einer Heilung geschehen sollte. Der Aussätzige musste seine Erkrankung äußerlich sichtbar machen, durch zerrissene Kleidung, verwilderte Haare und indem er seinen Mundbereich verhüllte. Das erinnert uns an die Zeit, Corona-Zeit, wo wir Maske tragen mussten. Auch der nächste Punkt erinnert daran, er musste abgesondert, also außerhalb der jüdischen Gemeinschaft leben und als hörbares Erkennungszeichen unrein, unrein rufen. Es ging zum einen ganz praktisch darum, den Rest der Gesellschaft vor Ansteckung zu schützen. Zum anderen war er aber auch kultisch unrein. Das heißt, es mussten entsprechende Opfer gebracht werden, um ihn gewissermaßen zu entsündigen, wenn er wieder heil ist. Damit er wieder in die Volksgemeinschaft des heiligen Gottes aufgenommen werden konnte. Wir hatten in der früheren Gemeinde mal einen Mann, eher so als Gast, der auch ganz offensichtlich schwere Hautprobleme hatte. Auch im Kopf und am Gesicht und ja auch sonst nicht sehr gepflegt daherkam. Und ich kann mich noch erinnern, dass Leute da wirklich Berührungsängste hatten und auch Schwierigkeiten hatten. Es hat sich keiner darum gerissen, neben ihm zu sitzen. Man spricht ja bei der Haut vom größten Organ oder Sinnesorgan, weil es eben die gesamte Körperoberfläche bedeckt. Was für eine Not, wenn man da mit diesem Organ schwerwiegende oder dauerhafte Probleme hat. Über Pfingsten waren wir im Urlaub, da konnte ich das mal so ein kleines bisschen nachvollziehen. Da ist ja mein Gesicht angeschwollen, insbesondere so mein Augenbereich und der Kopf ist heiß geworden und ich habe hier so kleine Pickelchen bekommen. Wahrscheinlich eine Reaktion auf irgendeinen äußeren Einfluss. Und das ist ja dann eine Problematik, die Menschen ganz offensichtlich sehen können. Das ist nicht irgendwas Verborgenes, gerade im Gesicht. Pfingstmontag war ich dann im Krankenhaus und da konnte mir geholfen werden, obwohl es auch noch einige Tage gedauert hat, bis das wegging. Aber da habe ich das mal so ein bisschen gemerkt, so dieses, man hat äußerlich in der Haut eine Problematik und alle können das sehen. Oder man denkt dann, alle sehen das und beachten das. Ne? Und im Text kommt es jetzt zu einem zweifachen Gesetzesbruch. Oder vielleicht doch nur zu einem. Gesetzesbruch Nummer 1. Der Aussätzige nähert sich Jesus, so wie es ihm eigentlich nicht erlaubt war. In dieser Beschreibung, wie er sich Jesus nähert, da ist im Griechischen ganz viel Dynamik drin. Er steht nicht einfach höflich vor Jesus, sondern es heißt, er kommt bittend, kniend und sagend, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und ohne das vielleicht voll zu erfassen, bestätigt er mit seiner Aussage eine ganz wichtige Lehre der Bibel, die Souveränität Gottes. Der Aussätzige hat scheinbar nicht das Thema damit oder die Bedenken darüber, ob Jesus kann, aber er stellt seine Bitte unter die Voraussetzung, wenn du willst. In Markus 9 haben wir den anderen Fall. Da kommt der Vater eines besessenen Sohnes zu Jesus und sagt, wenn du kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Da hat Jesus anders reagiert und hat gekontert, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und unser Aussätziger hier aber bestätigt unbewusst das, was Gott schon Mose gesagt hat, als dieser seine Herrlichkeit sehen wollte. Da sagte Gott ja zu Mose, ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wem ich will. Also Gott und auch Jesus lassen sich nicht in unsere Erwartungen pressen, sondern entscheiden souverän, wem sie ihr Erbarmen schenken. Und das hatte dieser Hauterkrankte irgendwie begriffen und zum Ausdruck gebracht. Und jetzt kommt Gesetzesbruch Nummer zwei. Jesus berührt ihn mit seiner Hand. Nicht nur spricht ihn an, berührt ihn mit seiner Hand und sagt, ich will es, sei rein. Bei Jesus haben wir diesen doppelten Umgang mit dem Gesetz. In seiner Menschlichkeit ordnet er sich voll und ganz den Geboten Gottes unter. In seiner Identität als Gottessohn ist er aber Herr über den Sabbat, Herr über die Opferbestimmung und auch Herr über die Reinheitsgesetze. Ich fand in einem Kommentar einen ganz guten Vergleich dazu. Wenn es einen Unfall an einer Kreuzung gibt, muss die Polizei ja unter Umständen die Situation regeln. Und es kann sein, dass der Polizeibeamte für eine kurze Zeit die Verkehrsregelung übernimmt und auch Fahrzeuge bei Rot durchwinkt, wenn es vom Weg her einfach notwendig ist oder von der Verkehrsregelung. Er ist in dem Moment die höhere Autorität mit der Befugnis, dass sich das Signal der roten Ampel einem höheren Zweck unterordnen muss. Und so hat auch Jesus die Befugnis, das Gesetz nicht um der Übertretung willen, weil er mal gerne eine rote Linie überschreiten möchte, sondern in seiner Identität als Gottessohn für einen höheren Zweck außer Kraft zu setzen und scheinbar zu übertreten. Scheinbar, sage ich, weil deutlicher wird, er wird nicht unrein, er steckt sich nicht an, was ja verhindert werden sollte, sondern der Aussätzige wird sofort rein. Haben wir wieder dieses Wort sofort. Es hat mich daran so erinnert, dass er auch bei uns keine Berührungsängste hat. Wie tief du auch im Schlamassel stecken magst, wie beschmutzt du dich fühlen magst, wie unwürdig du dir auch vorkommst, du darfst zu ihm kommen und sagen, Herr, wenn du willst, dann tu doch das und das. Hilf mir bei dem und dem. Du magst nicht separat leben müssen wie dieser Mann, aber dich doch allein und isoliert fühlen. Das kann selbst der Fall sein, wenn ich äußerlich von Familie oder Freunden umgeben bin, eine innerliche Einsamkeit zu haben. Keiner gibt so etwas gerne zu. Und doch ist es Realität, dass es das gibt. Aber vor Jesus darfst du dich ohne Scheu hinwerfen, wie dieser Mann, mit all deinen Gefühlen und Gedanken. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott, das hat ja dieser Mann gemacht, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Nimm doch dieses Wort heute für dich mit. Nahe dich Gott, dann wird er sich dir nahen. Warum war so eine Heilung ein besonderes Zeichen, dass Markus das für seine Verhältnisse recht ausführlich berichtet? Karl-Heinz van Heiden schreibt dazu, im ganzen Alten Testament hatte noch nie ein Priester diese Reinigungshandlung vollzogen. Offenbar wurde vor Jesus noch nie ein Israelit von Aussatz geheilt. So hatte sich im damaligen Judentum die Meinung herausgebildet, dass nur der Messias einen aussätzigen Juden heilen könnte. Wer also behauptete, einen Aussätzigen geheilt zu haben, würde damit automatisch beanspruchen, der Messias zu sein. Jesus bestätigt das ja in Matthäus 11, da ist Johannes ja im Gefängnis und lässt ihn fragen, ob er der ist, auf den sie gewartet haben. Da sagt Jesus nicht, jo, ich bin's, sondern er lässt die Zeichen für sich sprechen. Da heißt es ja, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Das ist in dieser Reihe mit drin. Taube hören, Tote werden aufgeweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Ende gut, alles gut, könnte man jetzt meinen. Party kann losgehen, ein Mensch ist gesund geworden, darf wieder Teil der Gemeinschaft sein. Lasst uns feiern. Jesus hat aber einen ganz festen Blick auf seinen Auftrag und lässt sich davon nicht ablenken. Er treibt den Mann, heißt es wirklich im Griechischen, treibt den Mann weg und gebietet ihm niemanden nichts, das ist so eine doppelte Verneinung, also niemanden auch nur ein Wort über die ganze Sache zu erzählen. Anstattdessen soll er sich den gesetzlichen Bestimmungen unterordnen und sich dem Priester zeigen. Und die sollen das als Zeichen nehmen, als Beleg dafür, dass Jesus der Messias ist, dass er den Anspruch der Messianität hat. Die Aufforderung von Jesus kann man ohne Übertreibung als sehr unnatürlich beschreiben. Der Mann wird aus einer möglicherweise jahrelang Isolation befreit und soll den Mund halten. Das war nicht in seinem Sinne und so wurde er gewissermaßen zum ungehorsamen Evangelisten, also entgegen dem Wort von Jesus zu einem, der die Nachricht seiner Heilung überall verbreitet hat, so dass Jesus sich nur noch an einsamen Orten aufhalten konnte. Warum war das nicht hilfreich, sondern hat dieser ganzen Mission geschadet? Warum diese Maulkorb-Strategie? Jesus hat zum einen strategische Ziele verfolgt. Er wollte sicherstellen, sich überhaupt noch öffentlich bewegen zu können, ohne dass jetzt beispielsweise alle Aussätzigen der Region ihn von überall her bedrängen würden. So eine Situation kann auch körperlich bedrohlich werden. In Markus 3 heißt es zum Beispiel: Denn er heilte so viele, dass alle, die von Leiden geplagt waren, sich auf ihn stürzten, um ihn zu berühren. Muss man sich mal vorstellen, was das für eine Bedrängnis ist. Auch die Zeiten, wo er mit seinen Jüngern alleine sein konnte, sie in Ruhe Dinge lehren konnte, würden ja so sehr eingeschränkt oder gar unmöglich werden, wenn er immer von Leuten bedrängt ist. Auch die Römer oder religiöse Gegner, die halt die Mission erschweren wollten, sollten zu diesem Zeitpunkt seines Dienstes nicht frühzeitig auf den Plan gerufen werden. Aber zweitens, und darauf möchte ich jetzt gerne am Schluss noch einmal die Aufmerksamkeit lenken wollen, dieses Schweigegebot, er soll kein Wort zu niemandem sagen, hat auch einen geistlichen Grund. Und dieser Grund sagt etwas über das Wesen von Jesus, der so ganz anders ist als die Welt. Wie auf keinen anderen passen auf ihn ja die Beschreibungen der sogenannten Gottesknechtslieder im Buch Jesaja. Und dieser Gottesknecht ist charakterisiert durch eine besondere Verborgenheit, durch Zurückhaltung und Demut im Umgang mit seiner öffentlichen Darstellung. Es wird deutlich, dieser Gottesknecht würde sich nicht durch eine große äußere Performance auszeichnen, sondern durch eine treue, stille und dienende Gesinnung, die dann gipfelt in der Hingabe seines Lebens am Kreuz. In Jesaja 42, Vers 2 heißt es zum Beispiel: Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das wird ihn nicht charakterisieren, zu schreien: Hier bin ich, kommt alle her zu mir, guckt, wie toll ich bin. Das haben wir immer wieder auch im Alten Testament, bei David zum Beispiel, dass der Gerechte, der Gottesfürchtige, sich gewissermaßen verbergen muss und dass seine wahre Identität von der Umwelt nicht wahrgenommen wird oder kaum wahrgenommen wird. Der Gerechte wird aber von seinem Gott wahrgenommen und von denen, die im Glauben erkennen, wer er ist. In Jesaja 49, Vers 5 heißt es: Bei Jahwe, also nicht bei der Gesellschaft, bin ich angesehen. Meine Stärke liegt in meinem Gott. Das ist die Identität und der Trost auch des Messias und seiner Anhänger. Wir werden äußerlich vielleicht nicht wahrgenommen, bejubelt, wie auch immer, aber bei Gott sind wir angesehen und erkannt. In einem Kommentar heißt es: Wer Jesus nicht in dieser Form, also auch als demütig, scheinbar unspektakulär, leidend, annimmt, wird Jesus nicht in all seiner Kraft und Majestät empfangen können. Und so sind es immer wieder die Einzelbegegnungen, wie mit diesem Aussätzigen, die den besonderen Charakter von Jesus zeigen. Seine Barmherzigkeit und Kraft, die eben ihre Quelle in der Stille und in der Zurückgezogenheit vor Gott haben, wie wir es sehen konnten. Zum Schluss eine kurze Übertragung. Aussatz ist ein Bild für das, was die Sünde mit uns macht. Unsere Ablehnung von Gott und seinen Geboten. Sie trennt uns von Gott und von der Zugehörigkeit zu seinem Volk, von seiner Familie. Sie macht uns eigentlich unberührbar für Gott. Er ist zu heilig, um uns einfach anzufassen und in den Arm zu schließen. Aber Jesus wurde am Kreuz ein Unreiner an unserer Stelle. Er trug die Strafe all meiner unreinen Gedanken, Worte und Taten. Bei der Heilung eines Aussätzigen sollte der Priester unter anderem einen Ysop-Stängel verwenden. Sowas hier. Ich habe gestern noch einen organisiert gekriegt, wenn auch nur einen kleinen. Um den, der aussätzig war, wieder zu reinigen. Er wurde dann mit dem Blut des Opfers besprengt. Die Ysop-Pflanze, kann man sich vielleicht vorstellen, das hat ja so ganz viele kleine Verästelungen hier, eignete sich eben besonders gut zum Besprengen von Personen oder Gegenständen. Und so hat David im Psalm 51 vor diesem Hintergrund der Entsündigung eines Unreinen gebetet: Entsündige mich mit Ysop, so werde ich rein. Hat er übertragen auf das Bild seiner Sünde, seiner Unreinheit, inneren Unreinheit vor Gott. Wasche mich, dann bin ich weißer als Schnee. Wir dürfen heute sinngemäß das mitbeten oder auch beten: Herr, entsündige mich durch Jesus, durch sein Blut, so werde ich rein. Wasch mich, dann bin ich weißer als Schnee. Auch Jesus wurde am Kreuz ja so ein Ysop-Stängel mit einem Schwamm, mit diesem Weinessig hingehalten. Er trug unsere Schuld, damit wir reingewaschen werden von unserer Sünde. Und ein Aussätziger musste sich im Falle der Reinigung, der Heilung am ganzen Körper waschen. Und das ist bei uns geistlich im Glauben passiert. Der ganze Dreck unserer Gottlosigkeit ist abgewaschen. Er hat uns reingemacht. Wir müssen nicht rufen, unrein, unrein, sondern dürfen in unserem Herzen wissen, wir sind rein. Ich schließe mit Hebräer 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Amen.